Multimediales Lernen. Definition: Unter E-Learning versteht man Lernen, welches mit elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt bzw. ermöglicht wird. Definition Ende. Zwei weitere Begriffe, die in diesem Zusammenhang häufig anzutreffen sind, sind CBT und WBT. CBT steht für Computer-Based Training. Dies bedeutet, dass Software auf dem Computer installiert wird und dass das Lernen dann unabhängig von Netzwerkanschlüssen funktioniert. Dadurch sind aufwendigere Animationen möglich. WBT steht für Web-Based Training. Es wird also per Internet auf die Lernsoftware zugegriffen. Das hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel können Inhalte schnell aktualisiert werden und Trainer können den Kurs direkt steuern, indem sie zum Beispiel Änderungen vornehmen oder bestimmte Module freischalten, sodass auch individuell maßgeschneidertes Lernen möglich ist. Die Teilnehmer können per Chat oder E-Mail untereinander und mit den Trainern interagieren. Eine weitere Unterscheidung im Bereich des E-Learnings ist die zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation, das heißt zwischen gleichzeitiger und zeitversetzter Kommunikation. Zu den synchronen Kommunikationsmedien zählen Chats und Videokonferenzen, bei denen die Teilnehmer zwar an verschiedenen Orten, aber dennoch gleichzeitig vor dem Bildschirm sitzen. Das hat den Vorteil, dass Teilnehmer sich direkt miteinander austauschen und auf Beiträge reagieren können. Allerdings ist der Erfolg synchroner Kommunikation stark von der Moderation des Trainers abhängig, denn Teilnehmer können, anders als im persönlichen Gespräch, ohne die subtilen nonverbalen Signale nur schwer erkennen, wann der Zeitpunkt passend ist, um einen Beitrag einzubringen. Zu den asynchronen Kommunikationsmedien gehören E-Mails und Webforen, bei denen Teilnehmer einen Beitrag verfassen können, wann es ihnen gerade passt. Dadurch ist ausreichend Zeit, um Inhalte zu durchdenken, Fragen auszuformulieren oder komplexe Gedankengänge nachzuvollziehen. Der Austausch wird automatisch dokumentiert und ist dann in den E-Mails oder Postings auf Foren nachlesbar. Nachteile asynchroner Kommunikation liegen darin, dass keine direkte Reaktion auf Beiträge möglich ist und längere Wartezeiten entstehen können. Außerdem muss auch hier der Trainer immer wieder auf den roten Faden hinweisen. E-Learning sorgte anfänglich für große Begeisterung, weil es sowohl für Teilnehmer als auch für Unternehmen viele Vorteile birgt. Für die Teilnehmer ist zum Beispiel angenehm, dass das Lernen im E-Learning ganz individuell auf sie zugeschnitten werden kann. Sie können selbstgesteuert und nach eigenem Tempo lernen, und es gibt kein langweiliges Warten auf langsamere Teilnehmer. Individuelles Vorwissen kann berücksichtigt und bereits Bekanntes übersprungen werden. Lücken können in aller Ruhe geschlossen werden. Das Lernen ist zeit- und ortsunabhängig. Die Teilnehmer können sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause über das Internet lernen oder zu der Tageszeit, an der es ihnen am besten passt. Die Überprüfung des Lernerfolgs geschieht beim E-Learning schnell, unkompliziert und oft sogar automatisch. Die Software-Systeme können Leistungsdaten der Teilnehmer speichern, um den wachsenden Lernerfolg festzuhalten. Automatische Leistungsauswertungen oder elektronisch verabreichte und ausgewertete Tests verursachen zudem weniger Prüfungsängste als Klassenzimmertests, bei denen eine Bloßstellung vor Trainern und Teilnehmern droht. In den Lernmodulen können zudem umfangreiche Wissensressourcen ohne einen Medienwechsel zur Verfügung gestellt werden. Die schnelle, unbegrenzte Distribution von Lehrmaterialien ohne räumliche Beschränkungen ist ein weiterer Vorteil. Für Unternehmen liegt der Hauptvorteil von E-Learning darin, dass enorme Kosten, Trainerkosten, Reisekosten, Spesen, Hotelkosten, Personalausfallkosten und viel Zeit eingespart werden können. Die Produktion einfacher E-Learning-Module ist günstig. Das E-Learning ist zudem von einer fast unbegrenzten Zahl von Mitarbeitern simultan nutzbar, sodass kein Trainingsstau entsteht. Einige Empfehlungen für den Einsatz des E-Learnings sind zum einen im folgenden Exkurs Neue Trainingsmedien und zum anderen im Web-Exkurs E-Learning auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Exkurs: Neue Trainingsmedien. Zu den neuen Trainingsmedien gehören der MP3-Player, der Personal Digital Assistant, PDA, und auch das Mobiltelefon. Sie sind klein, tragbar und können bis zu mehreren Gigabyte speichern. Daher eignen sie sich perfekt für das Training unterwegs und on the job. Sie können just in time bei akutem Bedarf eingesetzt werden, zum Beispiel um vor den Kundengesprächen spezifische Kenntnisse schnell aufzufrischen, um einige Minuten Leerlauf zu füllen, im Pendlerzug oder auf der Dienstreise. Auch zur Transfersicherung im Anschluss an ein Seminar oder E-Training sind die neuen Medien einsetzbar. Zusätzlich bietet das Lernen mit diesen trendigen Geräten einen Motivationskick. Das Mobile Learning, M-Learning, bietet vielfältige Möglichkeiten. Von der Erinnerungsfunktion des Mobiltelefons, die allmorgendlich an einen bestimmten Trainingsinhalt erinnern, bis hin zum ausgefeilten M-Learning-Programm, bei dem ganze Trainingssequenzen auf dem kleinen Helfer abgespielt werden. Einige Beispiele sind in Kauffeld 2010 zusammengetragen. Die Hotelkette Hilton verwendet MP3-Player mit Videofunktion, um über 5000 Mitarbeitern den richtigen Umgang mit Speisen und Getränken nahezubringen. Diverse zweiminütige Module können nach Bedarf abgespielt werden. Der Finanzdienstleister Capital One händigt seinen Mitarbeitern MP3-Player mit Audiolernprogrammen als Ergänzung zu Seminaren aus. Der MP3-Player ist zugleich Anreiz und Lernmedium. Die Firma Tyco, Produzent von Sicherheits- und Brandschutzgeräten, bietet ihren Technikern auf dem PDA Flash-Simulationen zur Programmierung von Alarmanlagen. Amerikanische Universitäten wie Duke und Stanford bieten gratis MP3-Podcasts zu Themen wie Managementtechniken, Marketing, Frauen in Führungsrollen, Innovation und Globalisierung. Exkurs Ende. Blended Learning als Mischung aus Präsenzseminaren und E-Learning entstand als Reaktion auf enttäuschte Erwartungen an den Einsatz von reinem E-Learning. Es soll die Vorteile des E-Learnings nutzen und gleichzeitig seine Nachteile ausgleichen. Ein Blended Learning-Konzept kann zum Beispiel die folgenden drei Phasen aufweisen. Erste Phase. In der ersten Phase erarbeiten sich die Teilnehmer mit der Lernsoftware selbstständig einen gemeinsamen Wissensstand. Dies ist wichtig, um zusammen effektiv lernen zu können. Die erste Phase endet mit einem Test, der als Zulassungsvoraussetzung für das Training dient. Zweite Phase. Während der zweiten Phase, dem Training, werden die zuvor erarbeiteten Lerninhalte vertieft, wiederholt und eingeübt. Die Teilnehmer verfügen über eine ähnliche Wissensbasis, sodass verhaltensbezogen trainiert werden kann. Auch während des Seminars kann die Lernsoftware bei der Vor- und Nachbereitung zum Einsatz kommen. Dritte Phase. In der dritten Phase findet individuelles Coaching für die Teilnehmer statt. Jeder Teilnehmer wird persönlich in seinem Arbeitsumfeld bei der Umsetzung des Gelernten unterstützt. So wird ein erfolgreicher Transfer sichergestellt. Vergleiche ausführlich Kauffeld 2010. Implementierung von Trainingsprogrammen. Für die Implementierung von Trainings ist es entscheidend, dass die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter einem Training gegenüber positiv eingestellt sind und dass sie es unterstützen und annehmen. Hierzu tragen Informationen zum Zweck, zur Vorgehensweise und zu den Zielen des Trainings bei. Unabhängig von der gewählten Methode sind bei jedem Training die Phase vor, während und nach dem Training zu berücksichtigen. Im Folgenden wird auf die Pre-Training und auf die Post-Training-Phase eingegangen. Pre-Training. Vor dem Training sollte es eine Vorbereitungsphase geben, die dazu führt, dass die Teilnehmer eine Lern- und Transferabsicht entwickeln können. Für jedes Training müssen alle wichtigen Stakeholder, einschließlich der Manager, der direkten Vorgesetzten, Trainees und Trainer, ein Verständnis dafür entwickeln, warum das Training durchgeführt wird und warum genau diese Teilnehmer ausgewählt wurden. Darüber hinaus sollte Einigkeit darüber herrschen, was im Training gelernt und was transportiert werden soll, was die spezifischen arbeitsbezogenen Verhaltensergebnisse für die einzelnen Trainees sind, wie diese mit der Verbesserung der Arbeitsausführung verknüpft sind und wie die aus dem Training resultierenden Verhaltensergebnisse mit übergeordneten Ergebnissen verbunden sind. Dieses Verständnis ist wichtig, weil es die lern- und transferbezogene Motivation der Teilnehmer erhöht. Die im Vorfeld zu versendenden Informationen erläutern die Trainingsergebnisse, kommunizieren Erwartungen an die Verbesserung der Ausführung, kreieren eine geteilte Vision über die Wichtigkeit des Trainingsprogramms und verdeutlichen, was das Training für die einzelnen Teilnehmer erreichen kann und welche übergeordneten Ergebnisse angestrebt werden. Zur Unterstützung der organisatorischen Abwicklung des Trainings bieten sich oft Softwarelösungen an. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Learning Management Systeme. Exkurs: Learning Management Systeme. Learning Management Systeme sind intelligente Softwareprogramme zur Verwaltung von Trainings und zur Dokumentation des Lernfortschritts. Mithilfe der Software werden die Lernaktivitäten, wer ist in welchem Kurs eingeschrieben, der Lernerfolg, wer hat wann einen Kurs erfolgreich beendet, wer hat wie gut abgeschnitten, und die Qualifikationen einzelner Mitarbeiter, wer hat was wo gelernt, festgehalten. Diese Informationen können Learning-Management-Systeme mit Trainingskosten, Umsatzzahlen oder Ähnlichem in Verbindung setzen. Auch ein Leistungsbeurteilungsmodul kann integriert werden und die Programme können Vorschläge für geeignete Trainingsprogramme für einzelne Mitarbeiter machen. Durch die Verwendung solcher Systeme soll die Verwaltung vereinfacht werden. Exkurs Ende. Post-Training. Nach dem Training müssen der Transfer und die Anwendung des Gelernten, die fortdauernde Übung und das Lernen bzw. Vertiefen in der Arbeit thematisiert werden. Ein gutes Training allein ist nicht ausreichend, um die vom Management gewünschten Erfolge zu bringen. Vielmehr ist die Einbettung in den Arbeitsalltag entscheidend. Andere Teilnehmer und Kollegen können eine wertvolle Quelle für Informationen, Rat und Unterstützung im Prozess des Lerntransfers sein. Eine Möglichkeit zum Networking zwischen den Teilnehmern sind Booster-Sessions, Antreibersitzungen, in welchen eine Gruppe von Teilnehmern zusammenkommt, um Gelerntes zu besprechen und zu reflektieren, um Erfolge und Misserfolge zu teilen und um über erfolgreiche Transferstrategien zu sprechen. Diese Treffen sollten formalisiert werden. Strukturierte Sitzungen sollten von Trainern oder inhaltlichen Experten, die Erfahrung mit dem Lerntransfer haben, gefördert werden. Die Anzahl und Häufigkeit solcher Sitzungen ist von der Art des ersten Trainings abhängig. 6 Wochen nach dem Training ist oft ein geeigneter Zeitpunkt, um den Transfererfolg zu reflektieren. Die Implementierung von Post-Training-Maßnahmen sollte zum Standard werden, sodass sich die Teilnehmer mit ihren Kollegen über das Thema und den Trainingstransfer vernetzen und beim Transfer voneinander profitieren können. Für die Praxis. Um mit den Teilnehmern im Training effektiv arbeiten zu können, kann es sinnvoll sein, dass diese nicht nur mit klaren Erwartungen in das Seminar kommen, sondern auch formulieren können, was sie in die Veranstaltung einbringen wollen, was sie bereit sind, an Ressourcen zur Verfügung zu stellen und was sie geben wollen, damit das Seminar ein Erfolg wird. Dadurch wird die potenzielle Konsumentenhaltung der Teilnehmer aufgeweicht und die Selbstverantwortung der Teilnehmer am Trainingserfolg in den Fokus gerückt. Dafür kann es zum Beispiel hilfreich sein, dass Teilnehmer sich um ein Seminar bewerben müssen oder dass sie im Vorfeld eine E-Learning-Einheit bestehen müssen, um am Training teilnehmen zu können. Die Motivation der Teilnehmer ist ein entscheidender Prädiktor für den Erfolg einer Kompetenzentwicklungsmaßnahme. Siehe dazu Kauffeld und andere 2008. Praxisbeispiel Ende. Die Evaluation des Trainings und vor allem die Beurteilung des Lerntransfers nach dem Training sind kritisch für einen effektiven Trainingsprozess, denn sie liefern Informationen, die wichtig für die laufende und systematische Verbesserung des Trainings und des Lerntransfers sind. Evaluationen und Beurteilungen helfen außerdem dabei, Manager bzw. direkte Abteilungsleiter, Teilnehmer und Trainer für die Lernverbesserung und den Transferprozess verantwortlich zu machen. Letztendlich kommuniziert dies die Wichtigkeit des Trainings und hilft dabei, eine Kultur zu kreieren, die das Lernen und dessen Anwendung bei der Arbeit wertschätzt. Inwieweit die genannten drei Phasen, Pre-Training, Training und Post-Training, bei der Konzeption und Durchführung eines Trainings berücksichtigt werden, kann als Qualitätsmerkmal für die ausgearbeiteten Konzepte gelten. Abschnitt 7.4 Evaluation. Evaluationsstrategien. Wie können Trainingsmaßnahmen evaluiert werden? In der Praxis können Evaluationen sehr unterschiedlich aussehen. Die folgende Übersicht enthält verschiedene Aspekte von Evaluationen, die berücksichtigt werden müssen. Aspekte von Evaluationen. Zielsetzung. Wozu dient Evaluation? Welche Ziele werden mit der Evaluation verfolgt? Wem nützt und wem schadet die Evaluation? Wie hieb- und stichfest müssen die Ergebnisse sein? Was passiert, jetzt und später, mit den Ergebnissen und Befunden? Dieser Aspekt umfasst die Funktion sowie die weitere Verwertung der Evaluation. Auftraggeber. Wer wünscht die Evaluation? Wer ist der Auftraggeber und wer nutzt die Ergebnisse der Evaluation, zum Beispiel Dozent, Personalentwickler, Unternehmensleitung, Trainingsteilnehmer und Wissenschaftler? Wer erhält die Ergebnisse der Evaluation? Auftragnehmer. Wer führt die Evaluation aus? Es macht einen Unterschied, ob Trainer, Personalabteilung oder Teilnehmer die Evaluation durchführen oder ob externe Personen, zum Beispiel Wissenschaftler, von außen kommen und neutral Daten sammeln. Gegenstand. Wer oder was wird evaluiert? Zur Auswahl stehen zum Beispiel Trainer, Trainingsmodule oder Teilkompetenzen, zum Beispiel Medieneinsatz, ebenso wie komplette Seminare oder gesamte Fortbildungsprogramme. Es werden beispielsweise die Teilnehmerzufriedenheit, der Lernerfolg, die Verhaltensänderungen am Arbeitsplatz, die Methodenvielfalt im Training, das Ausmaß der Teilnehmeraktivität, die Art und Qualität der Unterrichtsmaterialien oder die Angemessenheit der Interventionen erfragt. Methode. Wie wird evaluiert? Für eine Evaluation werden Daten systematisch dokumentiert, um die Untersuchung, das Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Erfolgsmaße. Welche Messzahlen stehen zur Bewertung zur Verfügung? Welche Methoden kommen zum Einsatz, zum Beispiel Tests, Prüfungsaufgaben, Fragebögen, Interviews mit Chefs oder Kollegen, Beobachtung im Training oder am Arbeitsplatz, Auswertung von Dokumenten, zum Beispiel Einsatz bestimmter Formblätter oder von Kennzahlen, zum Beispiel Fehlerquote, Produktivität. Welche Qualität haben die gesammelten Daten? Als Quellen werden interne Daten, sind Teile des evaluierten Systems, und externe Daten, stehen außerhalb, herangezogen. Zeitpunkte. Wann wird evaluiert? Eine Evaluation kann zu verschiedenen Zeitpunkten ansetzen. Vor der Erprobung, während der Erprobung oder nach der Durchführung des Trainings. Ziele, Inhalte und Konzepte können vor Schulungsbeginn in Form einer Expertenrunde überprüft werden. Während des Trainings kann die Zufriedenheit der Teilnehmer mit einzelnen Modulen und Rahmenbedingungen erfragt werden. Nach Abschluss der Veranstaltung kann die Umsetzung des Gelernten in der Arbeit und deren Auswirkungen geprüft werden. Übersicht Ende. In Abhängigkeit von der Zielsetzung der Evaluation wird im Folgenden zwischen der ergebnisbezogenen und der prozessbezogenen Evaluation unterschieden. Bei der ergebnisbezogenen Evaluation geht es um die Wirksamkeit einer Maßnahme. Es steht eine Entscheidung über ein oder mehrere, zum Beispiel alternative Trainingsprogramme, im Vordergrund. Es geht darum, betrieblichen Entscheidungsträgern die notwendigen Informationen bereitzustellen, ob ein Trainingsprogramm durchgeführt, reduziert oder zurückgezogen werden soll. Bei der prozessbezogenen Evaluation geht es darum, förderliche und hinderliche Faktoren zu identifizieren, die dazu führen, dass ein Trainingsprogramm wirkt oder nicht wirkt. Es geht außerdem darum, ein Trainingsprogramm zu optimieren. Ergebnisbezogene Evaluation. Das bekannteste und in der Praxis am weitesten verbreitete ergebnisbezogene Evaluationskonzept ist das Vier-Ebenen-Modell von Kirkpatrick, 1967. Es umfasst die vier Ebenen Reaktion, Lernen, Verhalten und Resultate. Reaktionsebene. Sie gibt Auskunft über die Zufriedenheit der Teilnehmer. Oft wird dabei differenziert nach der Zufriedenheit mit dem Trainer, der Atmosphäre, den Inhalten, der Form etc. Als Antwortformat werden oft sogenannte Happy Sheets vorgegeben. Die Teilnehmer kreuzen anhand von vorgegebenen Smileys an, wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten der Seminardurchführung waren. Da sich viele Fragen der Happy Sheets faktisch auch auf kulinarische Aspekte des Seminarumfelds bezogen, wurden diese spöttisch teilweise auch als Schnitzelfragen bezeichnet. Die Reaktionsebene wird auch als Happiness Index bezeichnet. Neben einer schriftlichen Bewertung am Ende des Seminars kann auch eine Befragung mit zeitlichem Abstand zum Seminar erfolgen. Ferner sind Feedbackrunden zum Trainingsabschluss üblich. Gruppendiskussionen oder die telefonische Nachbefragung der Teilnehmer werden ebenfalls genutzt. Lernebene. Hierzu zählen zum Beispiel der Wissenszuwachs und die Einstellungsänderung. Wissenszuwächse werden in der Regel mit Wissenstests abgeprüft, die jedoch nicht für alle Fortbildungsformen leicht anwendbar sind. Bei verhaltensorientierten Trainings ist beispielsweise weit mehr als die Kenntnis bestimmter Techniken abzuprüfen. Für maßgeschneiderte Interventionen müssten daher spezifische Tests entwickelt werden. Verhaltensebene. Diese Ebene bezieht sich auf den Transfererfolg und umfasst Veränderungen im Arbeitsverhalten. Sie entspricht der Umsetzung und Generalisierung des Gelernten am Arbeitsplatz und gibt an, inwieweit der Transfer vom Lern ins Arbeitsfeld gelungen ist. Um Aussagen über Verhaltensänderungen zu bekommen, sind Beobachtungen das Mittel der Wahl. Vergleiche zum Beispiel Kaufeld 2006 oder Erpenbeck und von Rosenstiel 2007. Ferner werden Transferbedingungen oder Interviews der Teilnehmer, ihrer Vorgesetzten oder Kollegen genutzt. Auch Arbeitsanalysen oder Ausgaben über die Arbeitsleistung können zur Evaluation auf der Verhaltensebene herangezogen werden. Resultatsebene. Hier werden die Auswirkungen des geänderten Verhaltens in Form objektiver Leistungskriterien und Kennzahlen der Organisation gemessen. Es gilt festzustellen, inwieweit Organisationsziele aufgrund der Maßnahme erreicht wurden. Dabei wird in der Regel versucht, betriebliche Kennzahlen zu berücksichtigen. Eine klare Zuschreibung der Kennzahlen zu den Effekten einer Fortbildung ist jedoch nicht trivial, da in Unternehmen viele Prozesse parallel ablaufen und wirken. Modifikationen des Modells schlagen die Berücksichtigung einer fünften Ebene vor. Return on Investment. Siehe dazu Philips 1999. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Return on Investment. Exkurs. Return on Investment. Abgekürzt ROI. Der ROI ist eine Kennzahl, die Kosten und Nutzen einer Trainingsmaßnahme in Verhältnis zueinander setzt. Bei der Berechnung des Return on Investment wird davon ausgegangen, dass ein Training behandelt werden kann wie jede andere unternehmerische Investition auch. Die Auswirkungen des Trainingsprogramms müssen in Euro gemessen und die Ergebnisse dokumentiert werden, um weiterführende Investitionen zu begründen. Dabei werden zunächst alle Programmkosten, zum Beispiel Personal-, Betriebs- und Materialkosten, in Geldeinheiten erfasst. Die Programmwirkungen werden bei der Kosten-Nutzen-Analyse in monetäre Einheiten überführt, um den Netto-Nutzen, Differenz zwischen Nutzen und Kosten des Programms, zu ermitteln. Die Formel für den Return on Investment lautet: Return on Investment ist gleich monetärer Nutzen der Trainingsmaßnahme geteilt durch die Kosten der Trainingsmaßnahme. Eine Übersicht zur Berechnung des Return on Investment zeigt der Web-Exkurs Checkliste zur Berechnung des ROI. Ein Anwendungsbeispiel finden Sie im Web-Exkurs Beispiel einer Kosten-Nutzen-Analyse auf www.lehrbuch-psychologie.de. Exkurs Ende. Bislang sind Trainingsevaluationen primär auf die Ebenen Reaktion und Lernen fokussiert. Während 78% der Unternehmen Zufriedenheitserfolg messen, sind es beim Lernerfolg nur noch 32%. Für den Transfererfolg interessieren sich nur noch 9% und für den Unternehmenserfolg lediglich 7%. Siehe dazu Van Buren und Eskine 2002. Die Evaluation mit Happy Sheets am Seminarende ist beliebt, da der Aufwand sehr gering ist. Die Reaktionsebene, die oft als einzige Evaluationsebene betrachtet wird, hat jedoch nur geringe Aussagekraft. Zum einen zeigt die Praxis, dass es Trainern durch die Instruktion der Teilnehmer in der Regel nicht schwerfällt, traumhafte Bewertungen zu erzielen. Die Zufriedenheitsbewertungen liegen oft am oberen positiven Ende der Bewertungsskala. Zum anderen hängt Zufriedenheit mit einem Training kaum mit dem Lernerfolg und dem Transfererfolg zusammen. In zwei Fallstudien zeigt Meyer 2003, dass ein Trainingsprogramm, welches zur Zufriedenheit der Teilnehmer führt, nur wenige Konsequenzen in ihrem Verhalten aufweist. Dagegen bringt ein Training, in dem die Teilnehmer an ihre Grenzen gebracht und konfrontiert werden, diese dazu, das Training nicht hochzufrieden zu verlassen, langfristig aber ihr Verhalten zu ändern. Die hierarchische Anlage des Vier-Ebenen-Modells von Kirkpatrick 1994 muss daher in Frage gestellt werden. Die implizierten kausalen Bedingungen zwischen den Ebenen konnten in Forschungsarbeiten zudem nicht nachgewiesen werden. Siehe dazu Alliger und Janak 1989 und Alliger und andere 1997. Beim Einsatz von Happy Sheets bleibt die Frage, ob der Transfer durchgeführter Schulungs- bzw. Trainingsmaßnahmen gelungen ist, unbeantwortet. So kann erst von Transfer gesprochen werden, wenn die Anwendung und Generalisierung neuen Wissens, neuer Fähigkeiten oder Fertigkeiten in der Arbeit geglückt ist. Ein Instrument zur ökonomischen Messung des Fortbildungserfolgs stellt das Maßnahmenerfolgsinventar dar, abgekürzt MEI. Für eine Weiterentwicklung siehe auch Grohmann und Kauffeld 2013. Beim Maßnahmenerfolgsinventar fungieren die vier Ebenen von Kirkpatrick 1994 als Rahmenmodell. Unverzichtbar ist dabei die Festlegung von Sollgrößen, um im Nachhinein bewerten zu können, ob die Ziele erreicht wurden. Welche Ausprägung des Zufriedenheitswertes wird als Erfolg verbucht? Wie muss der Wissenstest ausfallen, um von einem positiven Lernergebnis sprechen zu können? Eine Reduzierung der Durchlaufzeit um welchen Wert wird als Erfolg definiert? Welcher Wert in der Neukundengewinnung lässt auf einen Erfolg der Trainingsmaßnahme schließen? Neben dem Vorher-Nachher-Vergleich sind Kontrollgruppen oder der Vergleich mit anderen Unternehmen, Benchmarking, in Erwägung zu ziehen. Lesen Sie dazu auch den WebEx-Kurs Was muss bei der Evaluation berücksichtigt werden? Auf www.lehrbuch-psychologie.de. Prozessbezogene Evaluation. Bei der ergebnisbezogenen Evaluation wird häufig übersehen, dass das Ergebnis nur Aussagen darüber zulässt, ob das Training einen Nutzen hat oder nicht. Doch was passiert, wenn die Ergebnisse nicht optimal ausfallen? Ursachen für den nicht erfolgten Transfer werden in der Regel nicht geliefert. Welche Faktoren den Lerntransfer behindern und wo Stellschrauben im Prozess sind, bleibt im Dunkeln. Wenn gewünschte Ergebnisse nicht erzielt wurden, ist jedoch die Suche nach Ursachen nicht nur eine interessante Forschungsfrage, sondern auch ein wichtiger Schritt, um Trainingsprogramme zu verbessern und strategische Entscheidungen zu treffen. Neben mangelnden motivationalen oder kognitiven Voraussetzungen der Teilnehmer sind vor allem Transferprobleme zu berücksichtigen, die im Training selbst begründet liegen. Wie zum Beispiel die mangelnde Übereinstimmung zwischen Trainingsinhalten und den Anforderungen der Praxis. Darüber hinaus geraten vor allem Merkmale der Arbeitsumgebung in den Fokus. Transferprobleme können im Vorfeld der eigentlichen Trainingsmaßnahmen auftreten, wenn zum Beispiel die Trainingsteilnehmer nur unzureichende Informationen über Sinn und Zweck des Trainings erhalten haben. Barrieren des Transfers können sich nach erfolgter Trainingsmaßnahme im Arbeitsumfeld manifestieren, beispielsweise aufgrund der mangelnden Verstärkung und Bestätigung des Teilnehmers bei der Ausübung seines neu erlernten Wissens am Arbeitsplatz. Häufig sind sich Vorgesetzte oder Kollegen von Trainingsteilnehmern nicht bewusst, wie wichtig ihre Unterstützung für den Trainingsteilnehmer ist. Ferner wird übersehen, dass die Anwendung neuen Wissens und neuer Fähigkeiten zu Beginn der Umsetzung zusätzlichen Zeitaufwand und Mühe kostet. Eine hohe Arbeitsbelastung kann den Transfer der Trainingsinhalte in die Arbeit behindern. Kommt der Teilnehmer von einem Seminar zurück, sollte er nicht in den nächsten Tagen mit Unmengen von E-Mails und Notizzetteln zu kämpfen haben und im Akkord arbeiten müssen. Denn die Gefahr wäre aufgrund der mangelnden Transferkapazität groß, dass er weitermacht wie gehabt. Bei E-Learning-gestützten oder unterstützten Trainingsprogrammen muss darüber hinaus die Technik berücksichtigt werden. Wie geübt ist ein Teilnehmer beim Technikeinsatz? Wie ist seine Einstellung zur IT-Nutzung? Bislang gab es kaum Versuche, die transferrelevanten Faktoren in ihrer Gesamtheit bzw. in ihrem komplexen Beziehungsgefüge zu erfassen. Somit existiert eine Vielzahl verschiedener Maße unterschiedlichster und teils fragwürdiger psychometrischer Qualität, die eine Verallgemeinerung der Ergebnisse verschiedener Studien fraglich machen und Schlussfolgerungen über zugrunde liegende Konstrukte uneinheitlich und schwierig gestalten. Siehe zum Beispiel Ruona und andere 2002 und Blume 2010. Zusammenfassend fehlte es bisher an Erklärungsansätzen, Optimierungskonzepten und standardisierten, psychometrisch überprüften Messinstrumenten. Um diese Lücke zu schließen und so eine Untersuchung der angenommenen, den Lerntransfer beeinflussenden Faktoren zu ermöglichen, entwickelten Holten und andere 2000 das Lerntransfer-Systeminventar. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs Lerntransfer-Systeminventar. Exkurs LTSI, das Lerntransfer-Systeminventar. Beim Lerntransfer-Systeminventar handelt es sich um ein global validiertes Messinstrument zum Lerntransfer. Angelehnt an das Modell von Baldwin und Ford 1988 werden im Lerntransfer-Systeminventar neben Merkmalen der Teilnehmer und des Trainings vor allem Merkmale der Arbeitsumgebung fokussiert. Es gibt 11 spezifische Faktoren, die sich direkt auf eine speziell zu evaluierende Kompetenzentwicklungsmaßnahme beziehen und 5 generelle Faktoren, die für verschiedene Veranstaltungen gelten, welche den Lerntransfer beeinflussen können. Durch den Einsatz des Lerntransfer-Systeminventars können potenzielle Barrieren für den Transfer der Trainingsinhalte in die Arbeit erkannt werden. Das Lerntransfer-Systeminventar dient der frühzeitigen Identifizierung von Problemen mit Transferfaktoren, bevor groß angelegte Kompetenzentwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden, zum Beispiel als Frühwarnsystem für umfassenden Trainingsreihen, der Evaluation existierender Trainingsprogramme, der Diagnose von Ursachen für bekannte Transferprobleme, der Entwicklung von Maßnahmen, die den Transfer erhöhen, sowie der Sensibilisierung von Trainern und Vorgesetzten für Transferprobleme. Exkurs Ende. Potenzielle Ansatzpunkte für die Optimierung des Transfers lassen sich aus der prozessbezogenen Evaluation aufspüren. Niedrige Werte auf einem Faktor sollten dabei nicht zu vorschnellem Aktionismus führen. Zuerst sollte in einem zusätzlichen Schritt analysiert werden, welche Bedeutung der Faktor im Zusammenspiel mit den anderen Faktoren in der speziellen Organisationskultur hat. Erst wenn klar ist, dass der betreffende Faktor für das Transfersystem der speziellen Organisation von Bedeutung ist, kann mit der Planung von Veränderungen vorangeschritten werden. Im WebEx-Kurs Ideen zur Optimierung des Transfers auf der Lehrbuch-Website sind Optimierungsmöglichkeiten den einzelnen Faktoren zugeordnet. Die einzelnen Optimierungen werden in der Regel mehr als einen der Erfolgsfaktoren für den Transfer beeinflussen. Im Folgenden sind 4 konkrete Ansatzpunkte beschrieben, die sich sowohl auf fachliche als auch auf überfachliche Seminare anwenden lassen. Erstens: Bewerbung für die Teilnahme am Training. Wenn eine Bewerbung für die Teilnahme an dem Training nötig ist, werden die potenziellen Teilnehmer sich im Vorfeld mit der Maßnahme auseinandersetzen. Denn Lernen funktioniert besser, wenn jemand ein Ziel verfolgt und sich dafür Wissen und Fähigkeiten aneignet. Lernen auf Anordnung dagegen führt nicht weit. Seine Entwicklung kann jeder nur selbst verantworten. Die Bewerbung für ein Training sollte zum einen dazu führen, dass die Erwartungen der Trainingsteilnehmer klarer werden, zum anderen könnte dies aber auch die Transfermotivation steigern. Zweitens: Intervalltrainings. Intervalltrainings, in denen Lern- und Anwendungsphasen in der Arbeit unterbrochen werden, stellen eine transferförderliche Möglichkeit der Trainingsgestaltung, LTSI-Faktor Transferdesign, dar, sind aber gleichzeitig eine Möglichkeit, die empfundene Jobübereinstimmung zu erhöhen, indem Gelerntes direkt ausprobiert wird und Transferhemmnisse in die nächste Veranstaltung eingebracht werden können. Siehe Kaufeld und Lehmann-Willenbrock 2010. Drittens: Transferprojekt. Bei der Entwicklung eines Projektes am Ende des Seminars geht es primär darum, die Transfermotivation zu steigern. Viertens: Unterstützung on the job durch Trainer. Über das Training hinaus gehen auch Vorschläge zur Praxisbegleitung. Beispielsweise kann der Trainer sich nach Beendigung des Seminars am Arbeitsplatz der Teilnehmer von der Art und Weise der Umsetzung des persönlichen Projektes überzeugen. Wann und in welcher Form dies geschieht, sollte schon am ersten Trainingstag besprochen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Auftraggeber diese Form der Rückmeldung wünscht. Als Beispiel kann das Transfercoaching angeführt werden. Der Teilnehmer wird durch den Trainer an seinem Arbeitsplatz beobachtet. Der Seminarteilnehmer bekommt im Anschluss eine Rückmeldung vom Trainer. Im Anschluss an das Feedback werden die persönlichen Ziele verändert, erweitert oder erneuert. Ein Beispiel für ein Transfercoaching ist im Folgenden dargestellt. Vergleiche Neininger und Kaufeld 2009. Eine Alternative wäre ein Transfertag, bei dem sich die Seminarteilnehmer in der Gruppe vor Ort treffen und ihre Transfererfolge resümieren. Interviews am Trainingsende. Wenn eine Begleitung über das Training hinaus nicht möglich ist, können die Teilnehmer am Ende des Trainings zu ihrem antizipierten erfolgreichen Transfer interviewt werden, um die Transfermotivation zu steigern. Ziel dieser Aufgabe ist es, bei den Teilnehmern das Gefühl nach dem Transfer herzustellen, als wäre das Vorhaben schon abgeschlossen. Das gesamte Plenum wird in Interviewer und Befragte aufgeteilt, sodass die Interviews spontan in Paaren durchgeführt werden können. Möglich ist dabei der symbolische Einsatz von Mikrofonen, die nach 10 Minuten beim Rollentausch an den Partner übergeben werden. In den Interviews können Fragen bezüglich der Zeit nach dem Seminar, der Umsetzung des Gelernten, des Umgangs mit der Arbeit sowie Problemen und Veränderungen gestellt werden. Die gemachten Erfahrungen der Teilnehmer werden nach den Interviews im Plenum besprochen. Der Austausch kann auch als Pressekonferenz organisiert werden, in der die Teilnehmer nach ihren Transfererfahrungen befragt werden und darlegen sollen, wie sie zum besten Mitarbeiter oder zum besten Team im Unternehmen geworden sind. Bei der Umsetzung dieser Aufgabe muss darauf geachtet werden, dass die Teilnehmer nicht in die Gegenwartssprache zurückfallen oder die Aufgabe ausschließlich für humorvolle Einlagen nutzen. Hilfreich kann dabei der Einsatz eines Flipchart-Bogens als Kalenderblatt mit dem entsprechenden Zukunftsdatum sein. Beispiel: Transfercoaching bei der SIG AG. Weiterbildung effektiv in den Arbeitsalltag integrieren. Die SIG AG, Hersteller von Sensoren, setzt die Methode des Transfercoachings ein, um sicherzustellen, dass Seminarinhalte auch in den Arbeitsalltag integriert werden. Dazu wird das klassische Seminar um die Komponente des Transfercoachings erweitert. Transfercoaching bedeutet eine individuelle Beratung der Seminarteilnehmer im Arbeitsalltag. Das Transfercoaching beginnt schon vor dem Seminar. In einem sogenannten Einstiegscoaching werden gemeinsam mit dem persönlichen Coach der Veränderungsbedarf analysiert und konkrete Veränderungsziele festgelegt. 2 Wochen nach dem Seminar startet das Veränderungscoaching. In maximal 4 über mehrere Monate verteilten Sitzungen unterstützt der Coach die Mitarbeiter bei der Anwendung von Seminarinhalten, der Konkretisierung des Gelernten, der Überwindung von Hindernissen und Rückschlägen sowie bei der Anwendung und Abgleichung des Erreichten mit den vorher festgelegten Zielen. Ohne Transfercoaching werden diese Aufgaben alleine und oft eher nebenbei erledigt. Durch die Beratung werden sie dagegen in den Mittelpunkt gerückt und die Teilnehmer erhalten individuell die Unterstützung, die sie benötigen. Die SIG AG bietet das Transfercoaching ihren Mitarbeitern gratis und auf freiwilliger Basis an. Worauf könnte die Wirksamkeit des Transfercoachings zurückzuführen sein? Vermutlich spielen dabei folgende Faktoren eine Rolle. Die Teilnehmer entkommen ihrer Rolle als passive Stoffdurchkauer. Sie bekommen die Gelegenheit, selbst aktiv mit dem Lernstoff umzugehen. Die Teilnehmer bekommen eine intensive Beratung und Feedback zum Anwendungserfolg und sind nicht mehr auf sich alleine gestellt. Die Unterstützung ist ganz auf die individuelle Situation zugeschnitten. Abstraktes kann so konkret umgesetzt werden. Die langfristige Betreuung führt dazu, dass die Teilnehmer über einen langen Zeitraum lernen und üben, statt nur in wenigen Tagen komprimiert etwas einzupauken. Das Lernen geschieht anhand praktischer Probleme, die für die Teilnehmer von Bedeutung sind. Die Bedeutung des Lernens und der Anwendung von Inhalten wird den Teilnehmern immer wieder ins Bewusstsein gerufen. Durch die Unterstützung des Transfercoachings seitens der Firmenleitung wird eine veränderungs- und lernunterstützende Atmosphäre geschaffen. Vergleiche Behrendt und andere 2007. Beispiel Ende. Darüber hinaus wurde die Führungskraft in verschiedenen Studien immer wieder als wesentlicher Erfolgsfaktor identifiziert. In Tabelle 7.4 des gedruckten Lehrbuches sind verschiedene Handlungsempfehlungen für Führungskräfte zusammengetragen, die förderlich auf den Lerntransfer wirken. Vergleiche auch Machin 2002 sowie Johannes und Kaufeld 2009. Es werden Empfehlungen für die Zeiträume vor, während und nach dem Training gegeben. Besonders vor und nach dem Training hat die Führungskraft Ansatzpunkte, um zum Lerntransfer ihrer Mitarbeiter beizutragen. Die Empfehlungen während des Trainings kommen vor allem dann zum Tragen, wenn die Führungskraft selbst als Trainer seiner Mitarbeiter fungiert. Darüber hinaus kann die Führungskraft optimalerweise bei der Bedarfsanalyse Einfluss auf Inhalte und Form des Trainings nehmen. Dies ist auch bei Orientierungsgesprächen, in die sie bei größeren Trainings- oder Teamentwicklungsmaßnahmen eingebunden sein sollte, möglich. Vergleiche zum Beispiel Kaufeld und andere 2009. Die Rolle von Führungskräften wird an dieser Stelle erweitert. Neben der Personalentwicklung ist es die Aufgabe von Führungskräften, ihren Mitarbeitern als Lernberater zur Verfügung zu stehen. Mitarbeiter brauchen jemanden, der mit ihnen diskutiert, wie sie am besten vorgehen. Für die Führungskraft bedeutet dies, Fragen zu stellen und dem Mitarbeiter zu helfen, sich eigener Lernmethoden bewusst zu werden. Die Führungskraft muss davon überzeugt sein, dass sein Mitarbeiter entwicklungsfähig ist und ihm dies signalisieren. Vor allem gilt dies auch für ältere Mitarbeiter. Wer häufig hört, dass er kaum entwicklungsfähig sei, hört auf, sich anzustrengen. Darüber hinaus ist die Führungskraft verpflichtet, mit dem Mitarbeiter Standortbestimmungen vorzunehmen, Lernfortschritte zu bewerten und Unterstützung beim Transfer zu leisten. Um ergebnis- und prozessbezogene Evaluationsansätze zu koppeln, wurde das Adaptive Evaluation System for Training entwickelt, siehe Kaufeld 2009. Mithilfe der zugehörigen Software werden maßgeschneiderte Befragungen generiert. Die Evaluationsergebnisse helfen zum einen zu entscheiden, ob eine Maßnahme fortgeführt oder eingestellt werden sollte, zum anderen erlaubt dieses Wissen, Trainingsmaßnahmen mit den geeigneten Stellschrauben zu verbessern. Evaluation und Mikropolitik. Studien zeigen, dass Führungskräfte Informationen über finanzielle Ergebnisse der Trainings gegenüber anekdotenhaften bevorzugen, und zwar unabhängig von den berichteten Effekten des Programms. Siehe dazu Madsen 2003. Nichtsdestotrotz müssen Impulse für die Steuerung des Geschehens gewollt sein. Nicht selten laufen groß angelegte Evaluationen ins Leere, weil mikropolitisch längst andere Entscheidungen getroffen wurden. Neben den beiden Hauptfunktionen, Qualitätsmessung und Optimierung, haben Evaluationen oft verdeckte weitere Funktionen. Damit befinden sich Trainingsevaluationen in guter Gesellschaft mit anderen Beratungsdienstleistungen. Vergleiche Jonas und andere 2007. Ein Überblick. Verdeckte Funktionen von Evaluationen. Personen kontrollieren und disziplinieren. Evaluationen kontrollieren und disziplinieren Abteilungen, Dozenten und Kursteilnehmer. Aus der Schulzeit kennt man die Tests mit Strafcharakter. Auch machen sie oft Machtverhältnisse deutlich. Dokumentation und Rechtfertigung. Mit glänzenden Ergebnissen einer Evaluation lässt sich die Arbeit einer Schulungsmaßnahme besonders gut herausstellen. Das hilft, bisherigen oder künftigen Aufwand besser zu legitimieren. Bei dieser Evaluationsfunktion kommt der Formulierung und Gestaltung sowie der Präsentation der Befunde besondere Bedeutung zu. Hochglanz- und Festschriftcharakter. Didaktische Verstärkung. Indem im Abschluss- bzw. Umsetzungsfeedback noch bestimmte inhaltliche Aspekte der Lehrveranstaltung abgefragt werden, werden das Erinnern unterstützt und der Transfer gestärkt. Von heißen Eisen ablenken. Cooling out. Gelegentlich erfüllt eine groß und langfristig angelegte Evaluation den Zweck, Zeit zu gewinnen. Anstehende, aber unerwünschte Entscheidungen lassen sich leichter aufschieben, wenn man auf wissenschaftlich fundierte Ergebnisse wartet und bis dahin verliert das brisante Thema hoffentlich an Brisanz. Evaluationsbefunde werden vieldeutig interpretiert, da man vermieden hat, sich auf eindeutige Zielgrößen und Cut-off-Werte festzulegen. Fast jede Entscheidung ist zu rechtfertigen. Diese Strategie hofft auf den Cooling-Out-Effekt. Aus systematischer Sicht stößt die Evaluation im Unternehmen einen Prozess an. Diesen gilt es für die Befragung und die Rückspiegelung von Ergebnissen zu nutzen. Die Evaluation kann eine Diskussion darüber anstoßen, durch welche Art und Weise sich der Austausch über die Umsetzung der Trainingsinhalte im Unternehmen maximal fördern lässt. Für den direkten Nutzen ist es interessant, zu überlegen, wie die Art der Fragen, das Nachdenken der Teilnehmer über sich selbst und damit den Selbstkenntnisprozess unterstützen kann. Fragen sollten offen angelegt sein, um den Austausch mit den Teilnehmern im Training sowie den Kollegen und Vorgesetzten in der Arbeit anzuregen. Optimal angelegte Evaluationen können dies miteinander verbinden und einen hohen Nutzen stiften. Überblick Ende. Abschnitt 7.5: Stärken und Schwächen der Personalentwicklung. Abschließend sollen mithilfe einer SWOT-Analyse aus dem Englischen für Strength, Stärken, Weakness, Schwächen, Opportunities, Chancen und Threats, Gefahren, sowohl innerbetriebliche Stärken und Schwächen als auch externe Chancen und Gefahren der Personalentwicklung betrachtet werden. Vergleiche auch MAIFA 2010 sowie Tabelle 7.5 des gedruckten Lehrbuches. Zu dieser Analyse passen die 5 Ausrichtungen der Personalentwicklung, die sich Personalentwicklungsspezialisten bis 2020 ganz besonders wünschen. Erstens, die Berücksichtigung des impliziten Wissens, Erfahrungswissens, im Sinne des Wissensmanagements. Zweitens, das Training älterer Arbeitnehmer und ihre enge Zusammenarbeit mit Jüngeren. Drittens, die Verzahnung von Personalentwicklung und Eignungsdiagnostik. Viertens, die Verbindung der Personalentwicklung mit der Organisationsentwicklung und Personalauswahl. Sowie fünftens, die Anbindung an zentrale Steuerungsfunktionen im Unternehmen. Siehe dazu Schermuli und andere 2012. Während viele Personalentwicklungsinstrumente vorhanden und etabliert sind, die Personalentwicklung ein Dienstleistungsverständnis entwickelt hat und diesem nachkommt, bleiben Fragen zur strategischen und impulsgebenden Personalentwicklung an vielen Stellen offen.